Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Das Lied, was wir zuletzt gesungen haben, das wird uns noch ein bisschen beschäftigen, dass der König der Könige nah bei uns bleiben will. Und dass ein Wind in uns weht und eine Kraft, die nicht vergeht, genau das ist heute Thema. Mein Thema heute, mutig voran. Das ist ein Motto und ein Leitthema für unser Jahresthema Jüngerschaft und Nachfolge. Und wir brauchen Ermutigung. Wer von euch braucht keine Ermutigung, weil er sagt, alles ist in Ordnung? Ja, ein bisschen lächeln. Ich glaube, wir brauchen alle Ermutigung. Denn um uns her gibt es vieles, was uns entmutigen will. Wenn wir schauen, wie die Werte unserer Gesellschaft sich in den letzten Jahren entwickelt haben, wenn wir darauf schauen, wie wir Menschen mit der Schöpfung umgehen, uns vergeblich bemühen, Dinge zu verbessern, wenn wir in die Politik und in die gesellschaftlichen Entwicklungen schauen, wenn wir uns die Kriege angucken, wenn wir uns die zunehmenden Waldbrände wie in Portugal und Spanien anschauen oder die Fluten wie in Pakistan. Es gibt vieles, was uns entmutigen will, auch im persönlichen Bereich. Wenn Menschen uns querkommen auf der Arbeit, in der Schule, im Studium, wenn wir unter Belastungen, unter Krankheiten leiden, wenn wir uns selber in die Quere kommen, weil wir manche Dinge an uns selbst nicht verstehen können. Es gibt Dinge, die uns entmutigen wollen. Darum, wir brauchen Mut. Und darum soll es heute Morgen gehen. Mutig voran. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Vor 3 Wochen... Heute genau auf den Tag vor 3 Wochen stand ein Vers in der Losung. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Losungen? Ich sage auch schon mal Lösungen, weil die Lösungen für die Dinge, die am Tag anliegen, stecken oft in diesen Losungen. Wer gebraucht heute noch das Wort Losung im Alltag? Ja? Ich meine, außer uns Frommen. Aber es ist oft so, dass diese Verse morgens mir etwas für den Tag mitgeben. Und so war es da vor 3 Wochen. Und da hat mich der Vers aus dem Neuen Testament besonders angesprungen, regelrecht, wo ich gesagt habe, das brauche ich und das brauchen wir, weil wir Mut brauchen. Und weil wir uns darüber im Klaren werden müssen, wo kommt dieser Mut her. Und der Vers aus dem Neuen Testament der Losungen, nimmt ja immer Bezug auf einen Vers des Alten Testaments. Der Vers aus dem Alten Testament ist ja die eigentliche Losung. Und deswegen möchte ich auch damit beginnen, wenn es denn funktioniert. Das war jetzt eins zu viel. Und zwar steht der in Psalm 29, Vers 11. Jahwe thront über den Fluten. Er herrscht als ewiger König. Seinem Volk verleiht er Kraft und segnet es mit Frieden. Dieser Vers, der hat mich ermutigt. Zu wissen, da können so viele Fluten um mich herum sein, wie sie wollen, die mich überfluten und irre machen wollen, kirre machen wollen. Gott thront über den Fluten. Er herrscht als ewiger König, wie wir eben gesungen haben. Und er will uns, seinem Volk, Kraft verleihen und es mit Frieden segnen. Und wie geht das? Das ist der zentrale Vers, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Und weil ich immer gerne gucke, was steht eigentlich davor und dahinter. Am besten, man nimmt ein ganzes Kapitel mit. Aber ich habe mich hier mal auf den Vers davor und dahinter beschränkt. und mal so das ein bisschen farblich markiert, was mir wichtig geworden ist. Und ihr seht, der Text ist recht bunt. Es sind viele wichtige Dinge darin. Da sagt Paulus zu dem Timotheus: Darum erinnere ich dich an die Gabe Gottes, die du empfangen hast, als ich dir die Hände auflegte. Entfache sie neu in dir. Jetzt kommt unser Vers, der Grundlage unseres heutigen Vormittags ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und darum, das ist der Vers, der darauf folgt, darum schäme dich nicht, unseren Herrn zu bekennen. Nun, wenn ich mir einen solchen Vers anschaue, dann merke ich, dass bestimmte Begriffe, bestimmte Assoziationen in mir auslösen. Ich verbinde etwas damit, mit bestimmten Begriffen, wie zum Beispiel Zaghaftigkeit oder auch mit Entfachen oder auch mit der Besonnenheit. Und dann überlege ich, ja, ein solcher Begriff, der kann ja vieles eigentlich bedeuten, auch vielleicht mehr, als ich damit verbinde. Deswegen schaue ich auch gerne mal in andere Übersetzungen rein. Wie werden diese Verse denn in anderen, von anderen Übersetzern übersetzt? Und je nachdem, wo ihr jetzt vielleicht nachgelesen habt, wer irgendwo in seiner Bibel mitgelesen hat, werdet ihr vielleicht auf andere Begriffe kommen. Dort, wo hier Zaghaftigkeit steht, steht in manchen Übersetzungen Feigheit zum Beispiel, Ängstlichkeit. Dort, wo hier steht, entfache sie neu in dir, steht in anderen Übersetzungen, bring es zur Entfaltung. Also wir sollten mal darüber nachdenken, was wird an den einzelnen Stellen gemeint. Besonders gut hat mir bei dem Vers 6, der dem Vers 7 vorläuft, die Übersetzung der Basisbibel gefallen. Ich ermahne dich, das Feuer der Gabe Gottes wieder in dir anzufachen. Es brennt ja schon in dir. Das klingt ein bisschen anders als das, was da steht, meint aber dasselbe. Und habe ich mich gefragt, brennt der Geist Gottes in mir? Und was löst er aus? Was macht er mit mir? Ja, und gerade wenn es so viele verschiedene Übersetzungen gibt, möchte ich auch immer gerne wissen, ja, was kommt denn dem, was da ursprünglich stand, am nächsten? Und dazu benutze ich gerne die sogenannte Interlinear-Übersetzung, also die Wort-für-Wort-Übersetzung aus dem griechischen Text. Und da gucke ich immer gern, was da steht, auch wenn man manchmal nicht gut verstehen kann. Also da muss man eine Weile überlegen, bis man das versteht. Und das fand ich, darum habe ich diese Übersetzung hier gewählt. Gott hat uns nicht einen Geist der Zaghaftigkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit mit diesen Begriffen, weil die tatsächlich dem griechischen Urtext am nächsten kommen. Wollen wir mal gucken? Jawohl, das ist jetzt die Interlinear-Übersetzung. Aus diesem Grund, ich erinnere dich, anzufachen die Gnadengabe Gottes, die ist in dir durch die Auflegung der Hände mein. Denn nicht hat gegeben uns Gott einen Geist Verzagtheit, aber Kraft und Liebe und Besonnenheit. Nicht also schäme dich des Zeugnisses von unserem Herrn. Das steht da Wort für Wort. Deswegen klingt das grammatikalisch ein bisschen komisch. Hier geht es noch. Manchmal gibt es Texte, da muss man richtig nachdenken. Aber dass das hier steht von der Verzagtheit, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit und vom Anfachen, das hat mir gut gefallen. Deswegen habe ich diesen Text gewählt. Was wir heute Morgen miteinander machen wollen, ist ein bisschen eine unübliche Predigt vielleicht. Wir wollen nämlich gemeinsam eine Bibelarbeit machen. Ich möchte, dass ihr in der Bibel mitarbeitet. Vielleicht haben einige von euch ihre Bibel mit, entweder digital oder analog. Und wer es nicht hat, der kann es mal rausholen. Denn es gibt jetzt so ein paar Verse, die möchten wir uns gemeinsam anschauen. Der erste Vers, den ich suche, es handelt sich ums Anfachen, es geht erstmal darum, das, was in uns angefacht und entfacht wird, der steht in Römer 12, Vers 11. Können mal jemand Römer 12, Vers 11 raussuchen und vorlesen? Dabei ist es egal, welche Übersetzung. Also wie gesagt, Bibellesen ist etwas Wichtiges und lest in vielen Übersetzungen. Das kann etwas helfen. Ich habe hier mal ein paar Übersetzungen mitgebracht. Ein Koffer voll Wort Gottes. Und ich muss sagen, es ist doch toll, dass wir in unserem Land so reich gesegnet sind mit Menschen, die Übersetzungen machen. Ich habe nur eine kleine Auswahl mitgebracht, ne? Ja, das hier ist jetzt die Basisbibel und das hier ist die neue evangelistische Übersetzung und es gibt natürlich auch alte Übersetzungen. Das ist hier Bengel, schon mal gehört? Übersetzung von Bengel. Was habe ich hier? Ach, das ist die Living Bible. Das ist eine englischsprachige, die hat eigentlich... Die Englischsprache hat ja eigentlich nichts zu suchen, das ist keine deutsche. Aber auch sehr schön zu lesen. What happened? Oh ja. So, die Bruns-Übersetzung. Wer kennt Bruns? Oder nochmal was richtig Altes, sieht auch schon richtig schön alt aus. Ne? Albrecht. Übersetzung von Albrecht. Was haben wir hier noch? Bitte? Das ist die Zürcher, ne? Genau. Da gucke ich relativ wenig rein. Aber wie gesagt, wenn man so viele Übersetzungen hat, in irgendeiner findet man eine Formulierung, wo man plötzlich merkt, der Geist Gottes will was von mir. Der will was von mir, der will mir jetzt was sagen. Das ist Schlachter. Das ist die Elberfelder. Ja, nicht, dass wir fertig wären. Das ist die Luther, die muss ich oben hinlegen, die Luther von 1912. Das ist die Interlinear-Übersetzung, Luther von 1912. Ach, wir sind noch nicht fertig. Also, was es da in Deutschland alles gibt, das ist schon gewaltig. So, was habe ich hier noch? Ich muss immer reingucken. Hoffnung für alle, genau. Die Hoffnung für alle. Kann man Türmchen bauen, ne? Mit solchen Übersetzungen. So, und dann habe ich hier noch die gute Nachricht. Das sind jetzt noch nicht alle, die ich habe oder alle, die es gibt, aber ich will damit nur zeigen, es gibt so viel, die Gott mit seinem Geist befähigt hat, sein Wort zu übersetzen, zu übertragen. Und es gibt mir immer sehr viel, wenn ich in verschiedenen Übersetzungen lese. Mach das mal. Jetzt bin ich gespannt, welche Übersetzung kommt von Römer 12, Vers 11. Wer liest mal Römer 12, Vers 11 vor? Möglichst laut. Dankeschön. Damit die im Livestream das auch mitkriegen, wiederhole ich das nochmal. Ich habe hier die Übersetzung von Luther 17. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Da geht es ums Entfachen dessen, was Gott durch seinen Geist in uns angelegt hat. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend. Brenne ich? Wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich von Jesus erzähle? Wird mir ganz warm ums Herz, wenn ich über Jesus nachdenke? Oder bin ich ein bisschen träge? Ein anderer Vers, 2. Korinther 3, Vers 17. 2. Korinther 3, Vers 17. Dankeschön. Auch wieder in der Übersetzung von Luther 17 von mir wiederholt, der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Einer meiner persönlichen Lieblingssprüche. Der Geist des Herrn macht frei. Frei heißt dabei nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Was ist Freiheit? Was ist Freiheit? Ein schlauer Kopf hat mal gesagt, Freiheit ist nicht, wenn ich tun und lassen kann, was ich will, sondern Freiheit ist, wenn ich wollen kann, was ich soll. Da muss man eine Weile drüber nachdenken. Freiheit bedeutet auch Unabhängigkeit von dem, was andere über mich denken. Vielleicht sogar Unabhängigkeit von dem, was ich selbst über mich denke. Freiheit bedeutet, von Jesus befreit und erlöst zu sein. Und darin möchte ich brennen. Na? So, ist jetzt vielleicht ein bisschen klein, aber da stehen die beiden Verse nochmal und ein dritter aus Galater 5. Aus Galater 5. Was denn die Folge davon ist, wenn der Geist Gottes in mir Raum gewinnt? Kennen wir alle. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Da habe ich jetzt mal eine andere Übersetzung noch dazu genommen. Denn wer von euch wandelt morgens zur Arbeit? Also wandeln ist irgendwie so ein Begriff, den braucht man heute nicht mehr so. Wir wissen, was damit gemeint ist. Die Basisbibel übersetzt, wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, dann wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Das soll in die Praxis gehen. Das möchte in uns Raum gewinnen. Also das wollen wir anfachen, dass der Geist Gottes in uns Platz gewinnen kann. Natürlich, wir wissen, der Geist Gottes bewirkt in uns beides, das Wollen und das Vollbringen. Aber trotzdem, es ist nicht so, dass wir nichts tun können. Wir können dem Geist Gottes in uns Raum geben und das will uns Mut geben. Das wird uns Kraft geben, wie wir gleich noch miteinander sehen werden. Er hat uns nicht gegeben einen Geist der Zaghaftigkeit. Zaghaftigkeit, das ist so ein Begriff. Was verbindet ihr damit? Sagt mal, was verbindet ihr mit Zaghaftigkeit? Ja, zögerlich, Politik, ja, sich nicht trauen, Schwäche, schwach sein, Angst, Vorsichtigkeit, genau. Das habe ich nicht verstanden. Ja, danke. Es gibt viele Begriffe. Trägheit habe ich vorhin schon mal genannt. Frust. Alles das ist etwas, was nicht im Geist Gottes steckt. Und trotzdem verspüren wir oft gefrustete Situationen oder wir sind unsicher. Deswegen habe ich mal ein paar Verse gegen die Furcht und gegen die Verzagtheit herausgesucht. Wie gesagt, wir wollen ja heute Morgen miteinander in der Bibel arbeiten. Und wir fangen mal an mit Psalm 27, Vers 1. Dürft ihr gerne raussuchen und wieder laut in den Raum rufen, was dort steht gegen die Zaghaftigkeit gegen die Verzagtheit, gegen die Angst. Ja. Ich wiederhole es nochmal für die Lieben im Livestream. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Haben wir das mal verinnerlicht, dass der Herr so sehr Heil und Licht für uns ist, dass wir vor nichts mehr Angst haben müssen? Ich lese solche Verse gern und lese sie auch immer wieder, damit sie in mir Gestalt gewinnen, damit ich mich auf dieses Licht und auf dieses Heil, was von unserem Herrn kommt, fokussieren kann und dadurch von meiner Angst, von meiner Furcht vor so vielen Dingen um mich her befreit bin. Und ich kann euch sagen, Gottes Geist schenkt das tatsächlich, was hier steht. Ich habe es erlebt, dass ich in manchen Situationen, wo Leute links und rechts neben mir das große Zittern kriegen, dass ich das nicht habe. Weil ich weiß, der Herr steht über allem. Er steht über den Fluten. Er ist mein König, der letztlich alles beherrscht und ich brauche mich nicht fürchten. Nehmen wir noch einen Vers aus dem Neuen Testament, aus Hebräer 13, Vers 6. Hebräer 13, Vers 6, das Neue und das Alte Testament sind beide voll von Worten gegen die Angst. Obwohl Jesus weiß, dass wir in dieser Welt Angst haben können und auch Angst haben werden. Es ist ja nicht so, dass Jesus von uns oder Gott von uns verlangt, dass es keine Angst und keine Furcht mehr in unserem Leben gibt. Er sagt doch selbst, in der Welt habt ihr Angst, ja. Aber denkt dran, ich habe die Welt überwunden. Ich bin stärker als die Angst und auch stärker als die Dinge, die die Angst auslösen. Was steht in Hebräer 13, Vers 6? Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Das möchte ich gerne verinnerlichen. Das möchte ich gerne verinnerlichen und Kraft und Mut gewinnen. Schauen wir uns die Verse an. Irgendwie. Glenn, kannst du mir helfen? Irgendwie. Ah ja, da ist es. Da stehen die beiden Verse nochmal aus Psalm 27 und aus Hebräer 13, Vers 6 und noch zwei weitere, wo Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Ich will Frieden in euch senken. Und zwar nicht so ein Frieden, wie es ihn in der Welt gibt, mehr so ein Waffenstillstand oder Verabredungen, sondern wirklichen Frieden. Lasst euch im Herzen keine Angst machen und lasst euch nicht entmutigen. Wir brauchen Mut, wenn wir um uns herum anschauen, wie es ist. Aber wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Und dann nochmal einer meiner Lieblingsverse aus dem Alten Testament, wo jemand sich im Gebet vor Gott hinwirft, der Jesaja, und wirkliche Sorge hat in einem bestimmten Zusammenhang. Und wo Gott ihm zuspricht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist doch hervorragend. Das will uns Trost schenken. Also Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Geist geht gegen die Verzagtheit an. Womit geht er gegen die Verzagtheit an? Das sind drei Dinge. Das erste, also irgendwie funktioniert das hier nicht richtig, da, Glenn, da musst du mir doch helfen. Kraft. Wieder so ein Begriff, eben wie die Zaghaftigkeit, Kraft. Was verbindet ihr mit dem Begriff Kraft? Stark sein? Mutig sein? Bitte? Ja. Durchsetzungsfähigkeit? Einfluss? Bitte? Ausgerüstet sein. Energie, Power, alles Mögliche. Also wir haben so unsere Assoziationen mit der Kraft. Und auch hier gibt es eine ganze Reihe Dinge, wo ich gern wissen möchte, wie wirkt sich die Kraft des Heiligen Geistes, wie wirkt sich diese Kraft aus und wo kommt diese Kraft her? Schaut mal in Lukas 24, Vers 49. Lukas 24, Vers 49. Da ist von der Kraft, die der Heilige Geist schenkt, die Rede. Und Jesus selber sagt etwas dazu. Und wenn Jesus etwas sagt, dann ist das für mich immer ganz besonders wichtig. Klar, auch wenn die Propheten oder die Apostel etwas gesagt haben, aber ich glaube, wenn wir Jüngerschaft lernen und Nachfolge lernen wollen, ist es wichtig zu gucken, wie hat Jesus gelebt? Was hat er gemacht? Deswegen möchte ich euch bitten, lest in den nächsten 3 Monaten oder 4 Monaten bis Weihnachten, lest mal alle 4 Evangelien. 2 oder 3 Mal. Geht. Man braucht, habe ich mir sagen lassen, wenn man es in einem durchliest, fürs Markus-Evangelium ungefähr 90 Minuten. Ich glaube, für Matthäus und Lukas jeweils 2,5 Stunden. Und Johannes habe ich vergessen, aber ist auch die Größenordnung. Das heißt, im Grunde genommen, die 3 Mal durchzulesen in 3 Monaten ist machbar. Ihr werdet unheimlich viel über Jesus lernen. Wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. So, Lukas 24, 49, was steht da? Dankeschön. Siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Also die Kraft kommt aus der Höhe. Und sie kommt vom Geist Gottes, dem ich Raum in mir geben möchte, der Verheißung, die Gott uns geschenkt hat. Interessant finde ich aber auch diese Zwischenbemerkung, ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet. Es gilt, stille zu sein und darauf zu warten, dass Gott mir seinen Geist schenkt. Es ist nicht möglich, herzugehen und zu sagen, so, ich will jetzt den Heiligen Geist Gottes haben, weil ich brauche jetzt Kraft. Ich will mutig sein und dann muss ich das und das und das und das machen und dann kriege ich den. So wie ich vielleicht eine Tüte Milch kaufen kann. Das gibt es nicht. Ich finde das bemerkenswert, dass Gott, dass Jesus entscheidet, wann und wie der Geist Gottes auf mich kommt, in mir Wohnung nehmen will. Er sagt, bleib wo du bist. Bleib, wo du bist und warte auf den Heiligen Geist geduldig. Dann wird er dir zeigen, was liegt an. Finde ich einen ganz wichtigen Vers. Was liegt denn an? Dazu schauen wir mal in Apostelgeschichte 1, Vers 8. In Apostelgeschichte wird ja die Entstehung der Gemeinde beschrieben. Da wird beschrieben, wie die Apostel getrieben vom Heiligen Geist, in die Umgebung gezogen sind. Was steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8? Dankeschön. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Erde. Das war jetzt die neue evangelistische Übersetzung. Also, der Heilige Geist, die Kraft ist kein Selbstzweck. Die dient nicht nur dazu, damit ich mich kräftig fühle, sondern sie dient auch dazu, hinauszugehen und in unserer Umgebung Zeugnis zu sein. Das heißt nicht, dass wir jeden anpredigen müssen, der uns irgendwie um die Ecke kommt. Es ist auch eine Frage, wie ich lebe, wie ich handle, wie ich mit den anderen Menschen um mich herum umgehe. So sollen wir Zeugnis sein. Da sind die beiden Verse nochmal und auch hier wieder zwei weitere dazu. In 2. Korinther sagt Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich darf mir darüber bewusst sein, dass ich diese Kraft nicht steuern kann. Ich darf mir darüber bewusst sein, dass diese Kraft vom Herrn kommt und dass er sie einsetzt und dass ich eigentlich schwach bin. Aber durch seine Kraft will er präsent und mächtig sein. Das wusste man auch schon im Alten Testament. Es gibt ja ein schönes Lied, was genau diesen Text hat. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln, da ist das Wandeln wieder, und nicht müde werden. Das wünsche ich mir, dass ich wandle und nicht müde werde. Bei mir ist meistens dann so nach 10 Kilometern Schluss. Aber die Lebenslaufbahn, die ist sicherlich deutlich länger. Und ich möchte auch auffahren mit Flügeln. Und hier wird uns zugesagt, dass die, die auf den Herrn vertrauen, ausharren, auch wenn es vielleicht mal schlecht geht, dass die neue Kraft kriegen. Kraft. Liebe. Was fällt euch zu Liebe ein? Was fällt euch beim Begriff Liebe ein? Geborgenheit. Bedingungslos, Vertrauen, Annehmen, Treue. Ich habe mir auch ein paar Gedanken, aber Mitgefühl, Fürsorge, Zuwendung. Es gibt sehr viele Dinge, die Liebe beinhaltet. Auch ja. Wo kommt die Liebe her? Was bedeutet das? Was hat Gott, was hat Jesus damit gewollt? Schauen wir mal in Johannes 17, Vers 27. In Johannes 17, Vers 27, das ist ein Ausschnitt aus dem Gebet Jesu zu Gott, wo er sich auf die Kreuzigung und auf seinen Tod für uns vorbereitet. Johannes 17, Vers 27. Gibt's nicht? Dann muss ich ihn vorlesen, dann habe ich hier die falsche Zahl aufgeschrieben. Der Vers, den ich meine, vielleicht. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus selbst pflanzt die Liebe Gottes in uns ein. Du hast rausgefunden, wo er steht? 17,26. Ah ja. 17,26. Ein anderer, Epheser 3, Vers 17. Also Epheser 3, Vers 17, schaut mal nach, was da steht. Wenn man schaut, wo überall der Begriff Liebe vorkommt und wo die Bibel was zu Liebe sagt, das ist schier unendlich. Ich habe nicht gezählt, aber da müsste man mal irgendwie so einen Google-Zähler oder sowas drüber schicken, wie oft Liebe in der Bibel vorkommt. Also die Bibel ist voll von Liebe, weil Gott Liebe ist und uns diese, an dieser Liebe teilhaben lassen möchte. Epheser 3, Vers 17, wer hat's? Christus soll durch den Glauben in euch wohnen und ihr sollt in der Liebe verwurzelt und fest auf ihr gegründet bleiben. Schauen wir uns hier nochmal an, die habe ich hier auch nochmal drin, weil irgendwie will der, aha. Nochmal zwei weitere aus 1. Korinther 16, Vers 13, seid wachsam. Haltet am Glauben fest, seid mutig und seid stark. Alles, was ihr tut, soll in der Liebe geschehen. Da kommt eigentlich alles drin vor. Der Mut, die Kraft, die Wachsamkeit, das ist die Besonnenheit ein Stück weit. Alles, was ihr tut, soll in der Liebe geschehen. Die Liebe soll uns prägen. So, das wissen wir aus 1. Korinther 13, ne? Was alles in der Liebe drin steckt. Und dass letztendlich Paulus dann auch gesagt hat, wenn ich dies und jenes hätte, aber hätte der Liebe nicht, ist alles umsonst. Die Liebe Gottes für die Menschen um uns herum, für die Schöpfung, die er geschaffen hat, das ist das, was er in uns hineingelegt hat. Denn wie 1. Johannes 4, Vers 16 sagt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, ist mit Gott verbunden und Gott ist mit ihm verbunden. Das sind so wunderbare Gedanken, die in der Bibel drinstecken, dass man eigentlich gar nicht mehr viel nach sich dazu ausdenken muss. Dort steht eigentlich alles drin. Nur bei dem dritten Punkt, der jetzt noch kommt, also ich glaube, Glenn, ich brauche wieder einen Klick, Besonnenheit. Wenn man das Stichwort Besonnenheit über den Bibeltext schickt, dann kommt es sehr darauf an, welche Übersetzung man wählt. Also ich möchte mal sagen, 90% aller Übersetzungen, da kommt der Begriff Besonnen oder Besonnenheit in der Bibel interessanterweise nur 2 oder 3 Mal vor, so gut wie gar nicht. Es gibt nur ganz wenige Übersetzungen, wo der Begriff Besonnenheit öfter vorkommt, obwohl wir ja eben vorhin gesehen haben, im griechischen Urtext, also im Urtext, wird dieser Begriff genannt. Woher das kommt, weiß ich nicht, aber jetzt bin ich mal gespannt, was ihr meint, was verbindet ihr mit dem Begriff Besonnenheit oder was steht in der Bibel zum Beispiel an der Stelle sonst in Übersetzungen? Überlegtheit. Ja, gut überlegt, Achtsamkeit. Erst denken, dann handeln, ganz wichtig. Souveränität. Ja. Noch was? Ja. Interessant ist zum Beispiel auch, dass an vielen Stellen steht Selbstbeherrschung, Zucht, Zucht im Sinne von Selbstkontrolle, auch Selbstgewissheit, Heilsgewissheit oder auch Zurückhaltung, sich zurücknehmen. Also wenn man mal so ein paar Stellen dann vergleicht, ist interessant, was alles in der Besonnenheit drin steckt. Jetzt bin ich gespannt. Sprüche 2, Vers 11. Nur die neue, soweit ich weiß, nur die neue evangelistische Übersetzung gebraucht dort den Begriff Besonnenheit. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt, was in Sprüche 2, Vers 11 bei euch steht. Super, da steht tatsächlich bei euch Besonnenheit, klasse. Besonnenheit wacht über dir und Verständigkeit behütet dich. Also, die Besonnenheit ist nicht etwas, was ich kann, was ich halt drauf habe, sondern die Besonnenheit, die kommt von woanders her. Sie wacht über mir. Das ist die Besonnenheit, die der Geist Gottes schenkt. Also in diesem Geist Gottes, der mir Kraft, Liebe und Besonnenheit schenkt, dass ich nicht mehr verzagt sein muss, sondern mutig sein kann, da für diesen Geist möchte ich doch brennen. Mit diesem Geist möchte ich mich beschäftigen. Mit diesem Jesus, der dahinter steckt, möchte ich mich beschäftigen. Denn er prägt das, wie ich mit der Welt umgehen kann, wie ich mich in der Welt verhalten kann. Titus 2, Vers 12, damit sind wir dann auch durch mit dem, was ihr heute mal herausfinden und suchen sollt. Wir wollen aber gemeinsam Bibelarbeiten machen. Titus 2, Vers 12. Danke. Die Gnade Gottes erzieht uns dazu, die will uns also verändern, wir sind nicht von Natur aus so, die Gnade Gottes erzieht uns dazu, die Gottlosigkeit und weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen, gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Dass wir unseren Platz finden, wie wir mit den Dingen dieser Zeit, mit dem, was um uns herum ist, umgehen können. Und nicht gefährdet sind, ja, zum Beispiel von der Gottlosigkeit, die ja immer mehr um sich greift. Damit ist es nicht etwas initial Bösartiges unbedingt immer gemeint. Es gibt auch eine nach außen hin gute Gottlosigkeit, die gut daherkommt, aber es ist eben das Wesen, der Charakter, dass ich Gott nicht zu brauchen glaube. Gott gibt es nicht. Was will ich mit dem? Das ist aus der Zeit gefallen. Und die weltlichen Begierden, damit ist ein Stück weit gemeint, dass ich mich von dem nicht gefangen nehmen lasse, sondern darüber herrsche, wie es an anderen Stellen steht. Dieses Abweisen heißt nicht, dass ich mich aus allem raushalte. Es bedeutet nicht, dass ich allem, was mit Welt zu tun hat, abschwöre, dass ich mich isoliere. Aber ich bin frei, mich in dieser Welt zu bewegen und die Dinge eben nicht mitzutun und nicht mitzumachen, von denen ich genau weiß, dass Jesus das nicht möchte. Das heißt es, das abzuweisen. Und darauf, denke ich, müssen wir uns immer wieder konzentrieren. Jetzt brauchen wir noch einmal einen Klick. Da sind die beiden Verse nochmal und zwei weitere, wo Petrus sagt, das Ende aller Dinge ist nah, seid also besonnen und nüchtern in euren Gebeten. Ja, manchmal haben wir den Eindruck, das Ende ist nah. Ja, Jesus könnte rucki zucki kommen. Kann auch sein, dauert noch 1000 Jahre. Wir wissen es nicht. Aber wir sollen besonnen und nüchtern in unseren Gebeten sein. Und auch in der Selbsteinschätzung unser Selbstgewisssein, unseres Heilsgewisssein und dessen Gewisssein, dem wir das verdanken, aber nicht höher von uns denken, als wir eigentlich sind, nämlich schwach, wo Gottes Kraft in uns mächtig werden will. Das drückt Paulus in Römer 12, Vers 3 aus. Ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt. Überschätzt dich nicht, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, reflektiert, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich komme zum Schluss. Kraft und Liebe und Besonnenheit, die habe ich nicht von Natur aus oder vielleicht nur in einem ganz kleinen Maße, wenn ich an meine Kraft, an meine Liebe und an meine Besonnenheit denke, sondern es ist Gabe und Wirkung des Geistes Gottes in uns. Na, manchmal will er nicht. Da. Ich möchte es so zusammenfassen, in 1. Petrus 3, habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen. Das können Menschen sein, das können Situationen sein, das können innere Anfechtungen sein. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr ihm von ganzem Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Ich glaube, der letzte Satz ist in den vergangenen 50 Jahren, die ich so von meinem Leben her beurteilen kann, oft vergessen worden. Wo die christliche Botschaft, die ja eigentlich eine Botschaft der Freiheit ist, auch schon mal mit dem Hammer jemandem übergezogen wurde. Mit einem frommen Hammer, aber mit einem Hammer. Tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Ja, das möchte ich jedem mitgeben auf den Weg. Jüngerschaft und Nachfolge bedeutet, auch unseren Herrn zu bekennen, sich nicht zu schämen, wie wir ganz am Anfang gehört haben. Und wir sollen die Gelegenheiten nutzen, die sich uns bieten, aber mit dem gebotenen Respekt. Auch da wieder, lest mal die Evangelisten, lest mal, was Jesus gemacht hat, wie er den Menschen begegnet ist. Er hat vor allen Dingen mit ihnen gegessen. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo gesagt. Er hat mit ihnen gegessen. Er hat sie eingeladen. Oder er hat sich einladen lassen. Er hat sie respektiert in ihrer Umgebung, in ihrem Sein und hat die Gelegenheit genutzt, zu zeigen, dass er anders ist. Und was er zu sagen hat. Also das ist meine Idee, Leute zum Essen einladen. Hat Jesus auch so gemacht. Mit Leuten Gemeinschaft haben, in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde, in unserer Nachbarschaft, im Kreis unserer Kumpels, Leute einladen. Und dann, es geht ja nicht immer ums Reden, es geht auch darum, von dem zu reden, was Jesus in uns verändert hat, aber es geht auch darum, einfach das zu leben. Aber wir können uns auch darauf vorbereiten, dass, was wir sagen wollen, was wir sagen sollen. In dem Buch, ich glaube, es ist das Buch von dem Comer, ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich es gelesen habe, da steht was davon, wo einer gefragt wird, was ist deine Fahrstuhlbotschaft? Wisst ihr, was eine Fahrstuhlbotschaft ist? Wenn du jemandem etwas nahe bringen möchtest, das ist in dem Moment, das ist ein Begriff aus der Werbung. Wenn du jemandem etwas nahe bringen willst, egal ob es ein Produkt ist oder etwas sehr viel Wichtigeres, nämlich etwas von meiner inneren Einstellung oder was Jesus bedeutet, ja, dann solltest du in der Lage sein, wenn du im Erdgeschoss in einen Fahrstuhl steigst und mit jemandem ins Gespräch kommst, dass bis im 6. Geschoss alles klar ist. Das ist die Fahrstuhlbotschaft. Was ist der Kern dessen, was ich glaube? Da kann man mal drüber nachdenken und das auch für sich üben, dass man das vom Erdgeschoss bis zum 6. Geschoss jemandem erzählen kann. Und fertig. Dass man keine Stunden lang braucht. So als Tipp. Also essen gehen und viel Fahrstuhl fahren. Jetzt kommt die letzte Folie, mit der ich euch verabschieden möchte. Thema mutig voran. Meine Frau wird mich gleich schimpfen, dass ich mutig zu lang gebraucht habe heute Morgen. Obwohl, ich hatte genauso viele Seiten wie sonst auch. Also, 2. Thessalonicher 2, Vers 16 und 17, damit möchte ich euch in diese Woche schicken, auch als Segen, obwohl nochmal ein Segen kommt. Wir bitten unseren Herrn Jesus Christus und Gott, unseren Vater, der uns seine Liebe erwiesen hat und uns in seiner Gnade eine nie versiegende Ermutigung und eine sichere Hoffnung geschenkt hat, euch in eurem Innersten zu ermutigen und euch die nötige Kraft für jede gute Tat und jedes gute Wort zu geben. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.